Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich einen längeren Abschnitt aus dem Alten Testament lesen. Im ersten Buch der Chronik, Kapitel 29, erfahren wir von den Vorbereitungen, die David, der König Israels, für den Bau eines Tempels für Gott getroffen hat. David erklärt auch bei dieser Gelegenheit, welche symbolische Bedeutung der Tempelbau für ihn hat. Er ist Ausdruck eines Gottesdienstes. Wir können aus dem, was dort geschildert wird, etwas für unseren Gottesdienst heute lernen, für den Gottesdienst am Sonntag im Gemeindehaus und für den Gottesdienst des ganzen Lebens. In der Andacht heute geht es um den Gottesdienst, der Gott gefällt. Dazu begrüßt Sie herzlich Jörg Wehrenberg. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, den Versen 1 bis 20, wird uns Folgendes berichtet. Dann wandte sich König David an die ganze Versammlung und sagte: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott für dieses Werk erwählt hat, ist noch jung und unerfahren, und die Aufgabe, die er lösen muss, ist groß. Das Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes Gold für goldene Dinge, Silber für silberne Dinge, Bronze für bronzene Dinge, Eisen für eiserne Dinge und Holz für hölzerne Dinge bereitzustellen, weiterhin große Mengen an Onyxsteinen, eingefassten Edelsteinen, verschiedenfarbigen Mosaiksteinen, allen Sorten von Edelsteinen und Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz, zusätzlich zu dem, was ich für das Heiligtum bereitgestellt habe, 3000 Zentner reines Gold aus Ophir und 7000 Zentner reines Silber. Mit einem Teil davon sollen die Innenwände verkleidet werden. Das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und alle sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und nun frage ich euch, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen die Sippenoberhäupter, die Oberhäupter der Stämme, die Obersten und Hauptleute und die Beamten des Königs ihre Bereitwilligkeit und spendeten für den Bau des Hauses Gottes 5000 Zentner Gold, dazu 10.000 Goldmünzen, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze und 100.000 Zentner Eisen. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Schatz des Hauses des Herrn, der von Jehiel, einem Nachkommen Gerschons, verwaltet wurde. Das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich darüber sehr. Darauf pries David den Herrn vor der ganzen Versammlung und betete: Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre, Glanz und Majestät. Alles im Himmel und auf Erden ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus. Du bist Herrscher über alles und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Darum, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Denn alles kommt von dir, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Es geht uns nicht anders als unseren Vorfahren. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde vor dir in deinem Land. Unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten, ohne Hoffnung auf Dauer. Herr unser Gott, der ganze Reichtum, den wir jetzt zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand, und darum gehört auch alles dir. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst, und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. Herr, du Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, dass es dir von Herzen zugewandt bleibt. Auch Salomo, meinem Sohn, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, Weisungen und Vorschriften zu befolgen und alles zu tun, um den Tempelbau auszuführen, den ich vorbereitet habe. Dann forderte David die ganze Versammlung auf: Preist den Herrn, euren Gott! Da priesen alle den Herrn, den Gott ihrer Väter. Vor dem Herrn und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder. Am Ende seines Lebens sorgt sich David darum, seinen Sohn und Thronfolger Salomo auf seine Aufgaben als König über das Volk des Herrn vorzubereiten. David weiß, dass die Hauptaufgabe des Königs über Israel darin besteht, dem Volk ein Vorbild in der Anbetung Gottes zu geben. Der König führt das Volk Gottes an, wenn es darum geht, Gott zu verherrlichen. Die Macht, die der König hat, soll er dazu benutzen, das Volk in der gemeinsamen Anbetung Gottes zu vereinen. Diese Verantwortung des Königs kommt in dem Bau eines Tempels für Gott in besonderer Weise zum Ausdruck. Der Tempel soll symbolisieren, dass es nur einen Gott gibt, der in Israel angebetet werden soll. Der Tempel soll auch deutlich machen, dass Gott die Oberherrschaft über Israel innehat. Der König, den er eingesetzt hat, steht unter ihm. David ist sich dessen bewusst, dass all dies im Aufbau des Tempels bildlich dargestellt werden soll. David weiß, dass nicht er den Tempel aufbauen wird, sondern sein Nachfolger Salomo. Dafür braucht er, Salomo, die Hilfe des Volkes. Und zwar braucht er die Hilfe eines geeinten Volkes, das in sich nicht zerstritten ist, sondern sich mit Freude dem ungeteilten Gottesdienst widmet. Das Volk Israel hat sich, so wird es im Bibeltext berichtet, anlässlich der Ausrufung Salomos zum König in Jerusalem versammelt. David bittet das versammelte Volk, Salomo in seiner Hauptaufgabe, nämlich dem Bau des Hauses für den Herrn, zu unterstützen. Sie sollen darin seinem, Davids, Beispiel folgen. Das Volk tut dies bereitwillig und stellt, wie David es vorher bereits getan hat, große Mengen an Baumaterialien zur Verfügung. Als David das sieht, freut er sich und lobt den Herrn als den Herrscher über alles und den Geber aller Gaben. Auf seine Aufforderung lobt das ganze Volk den Herrn, und so sind alle an diesem Tag in der Anbetung Gottes geeint. Der Text im ersten Chronikbuch, Kapitel 29, lehrt uns heute ein paar Dinge über den Gottesdienst, der Gott gefällt. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, geschieht erstens mit ungeteiltem Herzen in der Hingabe des ganzen Lebens. Der Gottesdienst, der in 1. Chronik Kapitel 29 beschrieben wird, gibt die Richtung vor, inwieweit uns der Gottesdienst in Anspruch nehmen darf. Nämlich vollständig und ganz. Gottesdienst, das sind nicht nur 1 bis 2 Stunden in der Woche. Der Gottesdienst am Sonntag gehört wohl dazu. Er ist Teil eines im weiteren Sinne verstandenen Gottesdienstes. Gottesdienst im weiteren Sinne bedeutet, dass das ganze Leben vor Gott und zu seiner Verherrlichung gelebt wird. Der Apostel Paulus bringt dies im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 zum Ausdruck, wenn er schreibt: Bringt eure Leiber Gott dar als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, als Ausdruck eurer wahren Anbetung. Wir sehen davon auch etwas im 1. Chronikbuch Kapitel 29. Das Volk Gottes hat sich anlässlich der Krönung Salomos in Jerusalem versammelt. König David bereitet Salomo und das Volk auf die künftige Aufgabe des Tempelbaus vor. Er selbst geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, was es heißt, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. David hat seine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus des Herrn Baumaterialien bereitzustellen. Und er spendet darüber hinaus eine Menge seines eigenen Besitzes, weil ihm das Haus seines Gottes am Herzen liegt. Sein Eifer für Gott treibt ihn dazu, das Volk des Herrn zu ermuntern, ebenso freigebig für den Tempelbau zu spenden. Viele aus dem Volk Gottes lassen sich dazu ermuntern. Es sind vor allem die Verantwortungsträger im Volk, die David in der Freigebigkeit nacheifern. Wie viel sie an Baumaterialien spenden, ist beeindruckend. Die Menge an und für sich ist es aber nicht, was den Gottesdienst ausmacht. Die Menge der Spenden ist nur ein Hinweis auf die Haltung, die hinter dem Geben steht. Es ist eine Bereitwilligkeit vorhanden, die in allererster Linie aus der Freude an Gott und seiner Gegenwart entspringt. Und diese Haltung bleibt den einfachen Leuten im Volk nicht verborgen. In Vers 9 wird berichtet: Das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Was dem Volk da aufgefallen ist, ist auch Gott nicht verborgen geblieben. Weil Gott ins Verborgene des Herzens schaut, weiß er genau, was geschieht. David bekennt dies in Vers 17. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Gott freut sich, wenn ein Mensch wenn er Gottesdienst übt, etwa wenn er spendet, sich nicht selbst darstellen will, sondern aus Freude an Gott gibt. Dies ist ein Gottesdienst, der Gott gefällt, indem ein Mensch mit dem, was er tut, sich selbst Gott darbringt. Dies ist das erste wichtige Kennzeichen eines echten Gottesdienstes. Dem schließt sich gleich ein zweites Kennzeichen an. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist geprägt von Einmütigkeit und Einheit im Volk Gottes. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Kennzeichen eines echten Gottesdienstes. Je mehr die Glieder von Gottes Volk mit ihrem Leben Gott dienen wollen und nicht sich selbst, desto mehr Einheit und Einmütigkeit im Volk Gottes gibt es. Ein ungeteilter Gottesdienst im persönlichen Leben führt zu innigster Gemeinschaft mit solchen, die Gott ebenso ungeteilt dienen. Und umgekehrt fördert die gemeinsame Anbetung, die mit Freude erlebt wird, den Gottesdienst jedes Einzelnen im täglichen Leben. Die Einheit im Volk Gottes, die Einheit einer Ortsgemeinde, besteht vor allem im gemeinsamen Gottesdienst. Da, wo Menschen ihre Freude an Gott teilen und sich in dieser Freude gegenseitig bestärken, da ist lebendige Einheit im Volk Gottes. Diese Einheit wird durch Selbstsucht und Hochmut der Gemeindeglieder zerstört. Sie wird gefestigt durch Gottes Gnade, wenn die Glieder im Volk Gottes den gemeinsamen, ungeteilten Gottesdienst suchen und sich hierin aneinander freuen. David, so wird berichtet, hat Gott gern Baumaterialien für den Tempel gespendet. Auf seine Aufforderung hin eifern die Obersten im Volk ihm nach. Als das ganze Volk es sieht, freut es sich über die Bereitwilligkeit seiner Anführer zu spenden. David bekennt in seinem Gebet in Vers 17: Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. David sieht hier das Volk Gottes als Einheit an. Egal, wie viel der Einzelne gegeben hat, sie alle haben mit ungeteiltem Herzen gespendet. Deshalb sind sie vor Gott eine Gottesdienstgemeinschaft und als solche vereint. Als christliche Ortsgemeinden bauen wir keinen Tempel im wörtlichen Sinn. Die Gemeinde selbst, die Ortsgemeinde, sie ist der wahre Tempel Gottes, in dem er durch seinen Heiligen Geist wohnt. Diese bildliche Redeweise vom Tempel Gottes, angewandt auf die Ortsgemeinde, bringt ihre Einheit zum Ausdruck. Die Ortsgemeinde als Tempel Gottes gehört Gott und existiert für ihn, um seinen Willen zu tun. Der ungeteilte Gottesdienst der Gemeindeglieder führt durch Gottes Gnade zum Aufbau der Ortsgemeinde als einer Gemeinschaft von Heiligen. Sie stehen alle unter einem Haupt, Jesus Christus. Sie bekommen alle Gaben, die dem Aufbau der Gemeinde zur Verherrlichung Gottes dienen. Allen voran werden sie im Umgang miteinander mit Liebe und Demut ausgerüstet. So sind sie als Ortsgemeinde geeint wie zu einem Leib. Alle Glieder einer Ortsgemeinde stehen in der Verantwortung, diese Einheit, die Gott schenkt, zu bewahren. Und das beinhaltet für die Gemeindeglieder auch die Bitte an Gott, Er möge sie vor Hochmut, Eitelkeit, Machtgehabe und Selbstdarstellung bewahren. Das dritte Kennzeichen eines Gottesdienstes, der Gott ehrt, klang hier und da schon an. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist erfüllt von Freude über Gott und Ehrfurcht gegenüber Gott. Von der Freude Gottes ist in Vers 17 die Rede. Da betet David: Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Gott freut sich, wenn sein Volk ihm mit ungeteiltem Herzen dient. Und dann ist in Vers 9 von der Freude des ganzen Volkes und von König David die Rede. Das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich darüber sehr. Das Volk freut sich, weil seine Oberhäupter die Spenden ungeteilten Herzens für Gott und den Aufbau des Tempels geben. Das heißt, ein Gottesdienst, der Gott gefällt, ist von Freude erfüllt. Er ist erfüllt von der Freude über Gott. Und Gott freut sich seinerseits, wenn sein Volk mit der Freude an ihm erfüllt ist und ihm aus dieser Freude heraus dient. David betet in Vers 17 zu Gott, weil er von Freude darüber erfüllt ist, dass das Volk Gott von Herzen gibt. Ich habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. Davids Freude über das Volk ist eingebettet in seine Freude über Gott. Er ist sich bewusst, dass Gott das Herz seines Volkes zu sich gewandt hat. Der Gottesdienst der Gläubigen, der Gottesdienst ihres ganzen Lebens, ist von der Freude über Gott und seine Gnade bestimmt. Wo diese Freude im Gottesdienst fehlt, machen sich im Dienst für Gott Verbissenheit und Hochmut breit. Verbissenheit und Bitterkeit entstehen, wenn der Dienst die eigenen Kräfte übersteigt und der Dienst für Gott nur noch eine reine Pflichtübung ist. Hochmut kommt auf, wenn im Dienst für Gott sichtbare Dinge herauskommen, die man sich selbst und seinen Fähigkeiten zuschreibt. Wer in Freude Gott zugewandt ist, empfängt von ihm dankbar alles, was er ihm gibt. Er übt den Gottesdienst seines ganzen Lebens durch Gottes Gaben aus. Gott gibt sie denen aus Gnade, die ihm aus Glauben mit Freude dienen. Zum Gottesdienst, der Gott gefällt, gehört neben der Freude über Gott auch die Ehrfurcht vor ihm. Freude und Ehrfurcht, diese beiden schließen sich keinesfalls aus. Sie folgen beide aus der rechten Erkenntnis Gottes. Die Ehrfurcht des Volkes vor Gott kommt in der Geste des Gebetes, die in Vers 20 beschrieben wird, zum Ausdruck. Da wird uns berichtet: Dann forderte David die ganze Versammlung auf: Preist den Herrn, euren Gott. Da priesen alle den Herrn, den Gott ihrer Väter. Vor dem Herrn und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder. Das Volk wirft sich hier auch vor David nieder, das heißt aber nicht, dass es ihn anbetet. Ihre Anbetung gilt ausdrücklich dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ihre Geste drückt Ehrfurcht aus, sie werfen sich auf die Knie und beugen ihr Gesicht zur Erde. Die Freude an Gott und die Ehrfurcht vor ihm sind eng miteinander verknüpft. Sie harmonisieren miteinander im Gottesdienst, der Gott gefällt. Wo sich im Gottesdienst eine Freude breit macht, die nicht auf Gott ausgerichtet ist oder aus der Freude an ihm entspringt, da merkt man dann, dass diese Freude nicht zur Ehrfurcht gegenüber Gott passen will. Es gibt aber auch eine Ehrfurcht vor Gott, die nicht so recht zur Freude über Gott passen will. Diese Art von Ehrfurcht ist eher eine Angst davor, mit seinen eigenen Taten Gott nicht Genüge zu leisten. Diese Ehrfurcht, diese Angst im Dienst für Gott treibt die Freude an Gott aus. Die rechte Ehrfurcht kommt aus dem Evangelium, aus der Vergebung der Sünden und der um Christi willen zugesprochenen Gnade Gottes. Diese Ehrfurcht geht Hand in Hand mit der Freude darüber, mit Gott versöhnt zu sein und aus der Fülle von Christus Gnade um Gnade zu empfangen. So kommt es zum Gottesdienst, der Gott gefällt, nämlich zum Gottesdienst des ganzen Lebens. Das vierte Kennzeichen im Gottesdienst, der Gott gefällt, ist von besonderer Bedeutung, denn alle anderen bislang genannten Kennzeichen des echten Gottesdienstes sind darin enthalten und leiten sich von ihm her ab. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, geschieht viertens im Bewusstsein völliger Abhängigkeit von Gott. In dem Gebet zu Gott, welches David anlässlich der Krönung seines Sohnes Salomo spricht, legt David genau hierauf auch das meiste Gewicht. In Vers 14 bringt er es verdichtet zum Ausdruck. Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Denn alles kommt von dir, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Angesichts der Tausenden von Zentnern Gold und Silber legt David großen Wert darauf, sie als Gabe Gottes an das Volk auszuweisen. Sie haben ihm gegeben, was sie von ihm empfangen haben. Alles im Himmel und auf der Erde ist Eigentum Gottes. Alles kommt von ihm, darum gebührt alle Ehre ihm allein. Mit derselben Wahrheit musste der Apostel Paulus einmal die Gemeinde in Korinth zur Umkehr rufen. Die ist auch von Gott reich beschenkt worden mit vielen geistlichen Gaben. Daraus keimte im Herzen einiger Gemeindeglieder Hochmut, Neid und Eitelkeit. Nicht mehr Gott gebührte alle Ehre, sondern es trat der von Gott begabte Mensch in den Mittelpunkt. Und die Ausübung der Gabe im Gottesdienst wurde zum Anlass für Personenkult. Und dagegen schreibt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 7 folgendes: Wer gibt dir das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selbst? Um diese Haltung im Volk Gottes gar nicht erst aufkommen zu lassen, macht David Gott im Gebet groß. Von Gott kommt alles, was das Volk besitzt, auch alles, was es für den Bau des Tempels gespendet hat. Von David und dem Volk gilt, was David in Vers 14 bekennt: Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. David bringt zum Ausdruck, was jeder Mensch aus sich selbst heraus ist, nämlich nichts. Alles, was er ist und hat, verdankt er ausschließlich der grundlosen Güte Gottes. David führt die Gaben des Volkes auf die vorhergehende Gabe Gottes an das Volk zurück. Darüber hinaus bekennt er in den Versen 18 und 19, dass auch die Bereitschaft des Volkes zu geben von Gott kommt. David betet dort: Herr, du Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, dass es dir von Herzen zugewandt bleibt. Auch Salomo, meinem Sohn, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, Weisungen und Vorschriften zu befolgen. Das heißt, uns selbst mit unserem Glauben empfangen wir von Gott. Dies gehört mit dazu, sich die völlige Abhängigkeit von Gott bewusst zu machen. In solcher Abhängigkeit von Gott, die alles auf seine Gnade zurückführt, in solcher Abhängigkeit lässt Gott sich gerne dienen. In solcher bewussten Abhängigkeit von Gott geschieht der Gottesdienst in einem ungeteilten Herzen, in der Hingabe des ganzen Lebens. In solcher bejahten Abhängigkeit von Gott und seiner Gnade reichen sich die Freude an Gott und die Ehrfurcht vor seinem Namen die Hand. Solche Abhängigkeit von Gott bewahrt die Einheit und Einmütigkeit in der Gemeinde für einen gemeinsamen Gottesdienst, in dem Gott verherrlicht wird. Dies ist ein Gottesdienst des ganzen Lebens, an dem Gott Freude hat. In den Worten Davids, die er in Vers 15 betet, kann sich jeder von uns leicht wiederfinden. Es geht uns nicht anders als unseren Vorfahren. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde vor dir in deinem Land. Unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten, ohne Hoffnung auf Dauer. David betet dies, um uns den rechten Platz vor Gott zuzuweisen. Unsere Vergänglichkeit zeigt uns, dass wir kleine, abhängige Geschöpfe sind. Wir leben Tag aus, Tag ein von dem, was Gott uns gibt. Was wir aus uns heraus und für uns selbst tun, hat keinen Bestand. Es mag zeitweise groß und prächtig erscheinen, aber die Zeit lässt es vergehen. Das Einzige, was in diesem Leben zählt, ist der Gottesdienst des ganzen Lebens, der Gott gefällt. Das zählt schon in diesem Leben, weil es bis in Ewigkeit zählt. Dieser Gottesdienst hält in Ewigkeit, weil Gott ewig ist und seine Freude daran hat, wenn wir in einem ewigen Gottesdienst aufgehen. Die Hoffnung darauf klingt bei David an, wenn er Gott als den Gott Abrahams, Isaaks und Israels bezeichnet. Durch Jesus Christus wissen wir, dass Abraham, Isaak und Israel, die gestorben sind, vor Gott leben und ihm dienen. Und das führt mich zum fünften und letzten Kennzeichen des wahren Gottesdienstes. Er ist ewig und vollkommen, weil er in dem begründet liegt, was Christus getan hat. Der Gottesdienst, wie er Gott gefällt, ist in und durch Jesus Christus Wirklichkeit. Das Haus Gottes, das die Israeliten Gott gebaut haben, war vergänglich wie jedes Gebäude, das von Menschenhand errichtet wird. Auch König David, so vorbildlich er in vielen Dingen für das Volk war, er war doch ein Sünder. Wegen seiner Sünde musste das Volk Israel Gottes Gericht erdulden. Aber Gott hielt David gegenüber die Treue. Gott machte seine Zusage an ihm, dass einer seiner Nachkommen für immer König sein sollte, wahr. Jesus Christus ist dieser Nachkomme Davids. In Jesus kommt beides zusammen. Er ist der wahre König über Gottes Volk, und er ist mit seinem Leib der wahre Ort der heilschaffenden Gegenwart Gottes. Als der König aus der Linie Davids ist Jesus unser einziger und wahrer Anführer in der Verherrlichung Gottes. In Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes aus der Nachkommenschaft Davids, ist die Bestimmung des Menschen, Gott mit dem ganzen Leben zu verherrlichen, Wirklichkeit geworden. Jesus ist der perfekte Sohn Gottes, der in allem das getan hat und tut, was sein Vater, Gott, will. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus unsere Schuld gesühnt und uns dazu befreit, Gott mit unserem Leben zu dienen. Durch seine Auferstehung von den Toten ist Jesus zum Herrn und König erhöht worden, durch den Gott seine Herrschaft über die ganze Welt und insbesondere die christliche Gemeinde ausübt. Als auferstandener Herr sendet Jesus den Heiligen Geist. Als auferstandener Herr sendet er das Evangelium in die ganze Welt. Und auf diese Weise befreit er Menschen dazu, ihr Leben Gott anzuvertrauen und ihm in Liebe zu dienen. Die Vorrangstellung von Jesus wird auch im Bild des Tempels deutlich. Jesus ist der wahre Tempel Gottes. Er, der menschgewordene Sohn, ist der eine Ort, wenn man so will, in dem Gott und Menschen in Ewigkeit vereint sind. Jesus Christus ist der eine Ort, in dem Menschen Gott in wahrer Weise anbeten und dienen können. Und diejenigen, die an Christus glauben, werden, bildlich gesprochen, selbst zu Tempeln Gottes. Und in dieser bildlichen Redeweise kommt wenigstens zweierlei zum Ausdruck. Das erste ist, Christen sind dazu befreit, Gott mit ihrem Leben zu verherrlichen. Ihr Gottesdienst ist hier noch nicht vollkommen, aber er wird vollendet, wenn sie selbst leiblich von den Toten auferstehen. Und zweitens, Christen sind gleichsam der Tempel Gottes für Menschen, für Nichtchristen. Sie vermitteln Nichtchristen Gottes heilschaffende Gegenwart, indem sie ihnen das Evangelium bezeugen. An einem irdischen Tempel arbeiten wir heute in den christlichen Ortsgemeinden also nicht mehr. Darin besteht heute nicht mehr der Gottesdienst, der Gott gefällt. Jesus Christus ist der wahre Tempel, und durch ihn sind wir als Ortsgemeinde ein Tempel Gottes. Und so treten wir in gewisser Weise in den Gottesdienst unserer jüdischen Vorväter ein. Wir bauen am geistlichen Tempel mit. Dieser Tempel und das Werk an ihm sind nicht vergänglich, sondern sie bleiben ewig. Das, was hier auf der Erde unvollendet bleibt im Dienst für Gott, das vollendet Christus, wenn er wiederkommt. Von Jahr zu Jahr ändert sich vieles in unserem Leben. Aber weil Gott ewig ist, ändert sich nichts an dem Gottesdienst unseres ganzen Lebens, an dem er seine Freude hat. Dieser Gottesdienst hat schon in diesem Leben Ewigkeitswert und er hört in Ewigkeit nicht auf. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Gott Sie zum Gottesdienst des ganzen Lebens befreit. Mein Name ist Jörg Werenberg. Ich schließe mit Davids Worten aus dem Gebet in den Versen 10 und 11. Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre, Glanz und Majestät. Alles im Himmel und auf Erden ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Amen.